Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und in der letzten Ausgabe haben wir in diesem Podcast überlegt, auszuwandern. Und vielleicht haben wir damit nicht alle unsere Zuhörer angesprochen. Deshalb muss es jetzt heute um ein Thema gehen, das ausnahmslos jede Kardiologin und jeden Kardiologen etwas angeht, nämlich die Hyperlipidämie. Das haben wir uns für heute überlegt und wir wollen klären, worum es da überhaupt geht, warum das wichtig ist, wann man handeln muss, wie das mit den Medikamenten ist und was wir vielleicht auch gerade in Deutschland für Probleme mit diesem Thema haben. Und ich bekomme dafür Hilfe von Privatdozent Dr. Badar Khatti. Da freue ich mich sehr drüber. Er ist Kardiologe und Oberarzt und derzeit Bereichsleiter des ambulanten Herzzentrums und auch des Präventionszentrums am Universitären Herz- und Gefäßzentrum in Frankfurt am Main. Und wir waren auch mal Kollegen im sehr frühen Tagen. Ein Teil seiner Weiterbildung hat er nämlich als Assistenzarzt an der Medizinischen Hochschule in Hannover hier absolviert. Da haben wir gemeinsam hier gearbeitet. Herzlich willkommen, Badar. Ich freue mich sehr, dass du hier mitmachst.
Hallo, lieber David. Ja, ganz herzlichen Dank für die liebe Einführung. Tatsächlich, ich kann mich noch gut daran erinnern, an meine Stippvisite in der Rhythmologie. Und da habe ich super viel von dir und von euch gelernt. Und jetzt ist es in die Lipidologie gegangen. Ein mindestens genauso spannendes Feld, wie ich finde.
Ja gut, das musst du heute beweisen. Und genau darüber wollen wir ja sprechen. Warum ist das faszinierend und warum ist Prävention, die ja da irgendwie mitspielt, warum ist das faszinierend für dich?
Ja, absolut. Natürlich eine total grundsätzliche Frage, aber immens wichtig. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, als mein Chef damals, das ist Professor Leister hier in Frankfurt, auf mich zukam und mit mir dieses Präventionszentrum gründen wollte. Grundsätzlich ist ja so, dass wir ein großes Augenmerk auf Erkrankungen legen, aber vielleicht, und dahin geht ja auch so ein bisschen der Trend, es ist viel wichtiger, die Gesundheit zu erhalten, als erst das Kind aus dem Brunnen zu retten, wenn es schon in den Brunnen gefallen ist. Und wir wissen ja eigentlich jetzt aus sehr vielen groß angelegten Bevölkerungsstudien, dass wir die Hälfte der kardiovaskulären Erkrankungen vermeiden können, wenn wir die großen Big Five der Prävention früh unter Kontrolle kriegen. Also insbesondere die Dyslipidämie, das hohe LDL-Cholesterin, der Blutdruck oder der Bluthochdruck, das Übergewicht, Rauchen und Diabetes sind so die großen fünf Treiber. Und da hat sich tatsächlich jetzt auch in größeren Arbeiten im New England Journal gezeigt, dass wenn die bis zum circa 50. Lebensjahr gut eingestellt wären, wir 10 Jahre im Durchschnitt an Lebenszeit gewinnen können. Und das ist, glaube ich, super wichtig, weil wir ja ein sehr teures Gesundheitswesen haben, aber in Dingen der Lebenserwartung sind wir im westeuropäischen Vergleich leider das Schlusslicht oder eines der Schlusslichter. Und das kann man, so war unsere Idee, mit so einem Präventionszentrum zumindest auch mit anpacken.
Das ist, glaube ich, total spannend. Präventionszentrum, das ist jetzt natürlich ein guter Titel. Und du hast aber 5 Player aufgezählt. Heißt das, du kümmerst dich dann in diesem Zentrum auch um diese 5 wichtigen Bausteine und bearbeitest Rauchen, Diabetes, Übergewicht, Hypertonie und die Dyslipidämie?
Genau, also wir haben zwar unseren Schwerpunkt vor allem auf die Dyslipidämie gelegt, also auf eine sozusagen Untergruppe, eine Lipid-Sprechstunde innerhalb des Zentrums, aber grundsätzlich kümmern wir uns tatsächlich um alle Großen der Big Five. Und begonnen haben wir am Anfang erstmal mit den Patienten, die ein extrem hohes Risiko hatten, die ohnehin häufig bei uns an der Uniklinik ja behandelt werden, Patienten nach bereits Infarkt oder Ähnlichem, da kann man ja genauso die Big Five einstellen. Und nachdem sich das etabliert hatte und auch im Umkreis hier rumgesprochen hat, Kommen aber auch immer mehr, und das freut uns wirklich extrem, immer mehr Patienten, die Gott sei Dank noch nicht ihren ersten Herzinfarkt hatten, aber wo vielleicht beim Hausarzt oder beim niedergelassenen Kardiologen schon die Risikofaktoren vielleicht aufgefallen sind. Das hat sich so weit rumgesprochen, dass jetzt auch frühzeitig geschickt wird, und wir versuchen dann tatsächlich, alle dieser Big Five zu adressieren, schon im Vorfeld. Und das wird extrem gut angenommen und hilft vielleicht auch gerade in Situationen, wo der Hausarzt erkannt hat, da sind Risikofaktoren, aber vielleicht auch noch gar nicht so richtig weiß, wie er das einzuordnen hat. Also auch sehr häufiges Problem ist zum Beispiel ein erhöhtes Lipoprotein A. Auch immer mehr Niedergelassene und auch in der Bevölkerung Menschen wissen, dass das ein Risikomodifikator ist und lassen den auch immer häufiger schon bestimmen. Und dann fehlt es manchmal aber auch an Expertise oder vielleicht auch Erfahrung, dem Patienten entweder zu einer Lipidtherapie dann zu empfehlen oder eben nicht. Und so hat sich das immer mehr und mehr etabliert und wird extrem gut angenommen.
Ja, dann macht es ja total Sinn, dass wir heute auch den Fokus auf die Dyslipidämien lenken, auch wenn andere Risikofaktoren natürlich genauso wichtig sind. Wie muss ich mir das vorstellen? Also in der Kardiologie sind Hyperlipidämien natürlich extrem häufig bei unseren Patienten, weil wir meistens mit den Folgeerscheinungen schon zu tun haben. Aber kann man auch was dazu sagen, wie häufig das insgesamt so in der Allgemeinbevölkerung ist? Wir haben ja da aus der Kardiologie wahrscheinlich eine verzerrte Perspektive.
Ja, absolut. Also wir haben natürlich eine Selektion bei den Patienten, die dann schon ihre Atherosklerose entwickelt haben. Und da ist das LDL-Cholesterin ja der wesentliche und auch modifizierbare kardiovaskuläre Risikofaktor. Je höher das LDL-Cholesterin, desto früher und ausgeprägter entwickelt man Atherosklerose im Leben. Und wir wissen aus ganz vielen Studien, sowohl epidemiologisch, aber auch natürlich Therapie-Interventionsstudien und genetische Studien auch, dass je niedriger das LDL-Cholesterin auch schon früh im Leben, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit für Atherosklerose und kardiovaskuläre Ereignisse. Deswegen macht es total Sinn, das zu adressieren, sowohl nach einem Infarkt, das ist ja besonders wichtig und auch am besten untersucht, aber eben auch schon vorher. Und Dyslipidämien sind extrem häufig in der Bevölkerung. Trotzdem ist es schwierig, mit Zahlen zu arbeiten, weil man natürlich eine ganz unterschiedliche Ausprägung an Dyslipidämien hat. Wir haben leichte bis moderate LDL-Cholesterinerhöhungen, die sicherlich sehr, sehr häufig in der Bevölkerung sind. Das ist eine Gruppe, die man sowohl nach einem kardiovaskulären Event, aber auch schon vorher natürlich beraten muss. Und wir haben natürlich auch dann noch besondere Gruppen, die man nicht vermengen darf. Das sind Patienten, die eine genetische Cholesterinerhöhung haben, eine sogenannte familiäre Hypercholesterinämie. Und die ist eine der häufigsten genetischen Erkrankungen. Die kommt circa so in ein Ratio von 1 zu 200 bis 1 zu 250. Ist also sehr, sehr häufig unterdiagnostiziert auch. Und insbesondere an diesem Beispiel der familiären genetischen Cholesterinerhöhung können wir auch extrem viel dann für die spätere Krankheitslast und die Pathophysiologie lernen. Diese Patienten haben schon von Kindestagen an erhöhte Cholesterinwerte, und das macht sich dann sehr, sehr früh im Leben bemerkbar. Und diese Sonderform oder diese Sondergruppe an Patienten, die muss nochmal viel intensiver und auch deutlich früher behandelt werden, damit es eben nicht schon mit 40, 50 zu den ersten kardiovaskulären Ereignissen kommt. Und diese Gruppe ist sicherlich eine der Gruppen, die wirklich deutlich unterdiagnostiziert sind. Und wir haben kein strategisches, klassisches Screening-Programm, das man jetzt zum Beispiel schon bei den U-Untersuchungen bei den Kindern etablieren könnte. Da gibt es Pilotprojekte, die auch über die DGK natürlich bei den großen Kongressen auch vorgestellt, gefördert und auch unterstützt werden und publik gemacht werden. Aber ein systematisches Screening im Kindesalter hat man da leider noch nicht. Umso wichtiger ist es, dass man zumindest früh im Leben auch schon einmal das LDL-Cholesterin bestimmt, um das früh zu erkennen und dann auch früh zu behandeln. Da werden beispielsweise bei einer genetisch gesicherten Cholesterinerhöhung als Sondergruppe würde man ja sogar schon im Kindesalter mit Cholesterinsenkern gegebenenfalls beginnen, um halt diese Ereignisse früh im Leben zu verhindern. Das verdeutlicht wirklich, wie wichtig das LDL-Cholesterin auch in der Entstehung der Atherosklerose ist. Und davon abgrenzen, von diesen genetischen Cholesterinerhöhungen, muss man diese gemischten Dyslipidemien, die sicherlich sehr, sehr häufig auch in der Bevölkerung vorkommen, die man dann aber auch ganz anders einordnet. Also die genetische Cholesterinerhöhung hat per se ein hohes Risiko, auch ohne begleitende Risikofaktoren, während man bei den moderaten Dyslipidemien, die nicht jetzt genetisch als FH klassifiziert werden, sich Risikoscores bedient, um das Risiko erstmal für den individuellen Patienten abzuschätzen und dann mit ihm auch die Therapieziele zu definieren. Also wir unterscheiden letztlich für die Dyslipidemien, wenn wir dann in die Behandlung gehen, zwischen dieser genetischen Form und der nicht genetischen Form. Und bei den Patienten, die keine genetische Form haben, gucken wir nach Risikoscores oder auch Risikomodifikatoren, die das kardiovaskuläre Risiko abschätzen können, um die LDL-Ziele zu definieren. Und neben diesen Scores, die man bei scheinbar Gesunden verwendet, gibt es natürlich dann noch so bestimmte Risikokategorien. Das kennen wir alle, Patienten mit Diabetes, die werden in eine Risikokategorie schon eingeteilt, je nachdem, ob noch Begleitrisikofaktoren sind. Niereninsuffiziente Patienten haben per se auch ab einem gewissen Grad schon alleine deshalb ein sehr hohes Risiko. Und unsere Patienten mit Atherosklerose oder schon bereits stattgehabtem kardiovaskulären Ereignis, die werden ja beispielsweise da schon in eine sehr hohe Kategorie eingeteilt. Also wir haben diese Schubladen des Risikos und wir haben eine Abschätzung des Risikos bei scheinbar Gesunden und nie zu vergessen und zu verwechseln die Gruppe der genetischen Cholesterinerhöhung mit per se hohem kardiovaskulären Risiko.
Dieses Risiko soll man ja auch anhand solcher Scores dann einschätzen, sagen uns auch dann die Empfehlungen. Da gibt es aber trotzdem unterschiedliche Scores. Welchen nutzt du da besonders und wie berechnest du den dann am Ende?
Ja, mal absolut wichtig. Also auch etwas, was man nicht nur in Kliniken machen kann, sondern natürlich insbesondere im ambulanten Bereich, wo man ja auch nochmal eine viel größere Patientenanzahl sieht. Risikoabschätzungen mit Scores bei scheinbar Gesunden. Die Leitlinien der ESC, die jetzt ja ganz frisch rausgekommen sind als Update für die Dyslipidemien, schlagen erstmalig auch mit hoher Evidenz den Score 2 der ESC vor für unsere Patientinnen und Patienten. Und dann gibt es noch den Score 2 als Abwandlung für Older People mit steigendem Lebensalter, der dann verwendet werden kann. Das ist der von unserer Fachgesellschaft empfohlen wird. Der ist auch einfach zu erheben. Es gibt Apps, wo man letztlich genau diese Parameter dann einfach im Alltag eingeben kann und dann das 10-Jahres-Risiko errechnen kann, wenn ein Patient scheinbar gesund ist oder nicht automatisch in eine dieser Risikoschubladen fällt. Und den sollte man möglichst großzügig verwenden, weil man doch durchaus den Patienten nicht immer schon an der Nase sozusagen abschätzen kann, ob sein Risiko hoch ist oder nicht. Erlebt man doch teilweise auch Überraschungen. Und grundsätzlich, aber um es jetzt nicht zu dogmatisch darzustellen, gibt es natürlich auch im ambulanten Bereich andere Kalkulatoren, auf die man sicherlich auch, bevor man gar keine Risikoabschätzung durchführt, kann man sich natürlich auf alternative Risikokalkulatoren stützen. Im niedergelassenen Bereich, gerade bei den Hausärzten, gibt es da auch noch andere propagierte Kalkulatoren. Wichtig ist, glaube ich, dass man es einfach konsequent in der großen Breite und Fläche bei unseren Patienten einsetzt, um überhaupt eine Abschätzung durchzuführen. Aber empfohlen ist der Score 2. Und bei dem ist es nur die Besonderheit, das ist ab dem 40. Lebensjahr letztlich durchführbar. Und wir haben natürlich auch, wie es immer bei Kalkulatoren ist, Gruppen, die vielleicht nicht perfekt erfasst werden. Bei den Risikokalkulatoren fallen häufig leider junge Frauen manchmal aus dem Raster, das heißt, da wird das Risiko eher unterschätzt. Das muss man immer berücksichtigen, wenn man diese anwendet. Das heißt, hier kann man sich dann neben den Scores dann noch Risikomodifikatoren bedienen. Ein Beispiel ist das Lipoprotein A, das ja ohnehin mindestens einmal im Leben bestimmt werden soll. Das ist jetzt in dem Score 2 gar nicht enthalten, wenn ein Patient natürlich einen niedrigen Risikoscore hat, aber ein sehr hohes Lipoprotein A, dann würde man auch hier das Risiko unterschätzen. Das heißt, man sollte das dann immer mit berücksichtigen, insbesondere das Lipoprotein A. Und entweder macht man das pragmatisch. Manche kategorisieren einen Patienten erstmal mit dem Score ein. Und wenn der Lipoprotein A-Wert entsprechend hoch ist, dann gibt es eine dann geht man einfach pragmatisch eine Risikokategorie höher. Also man teilt mit dem Score niedriges Risiko ein, moderates Risiko, hohes Risiko und sehr hohes Risiko. Und würde man jetzt zum Beispiel im Niedrigrisikobereich liegen und das LPH ist entsprechend hoch, könnte man ihn automatisch oder praktisch vielleicht schon in ein moderates Risiko einteilen, eine Stufe höher. Es gibt aber auch Alternativen. Von der Europäischen Atherosklerose-Gesellschaft gibt es den sogenannten Lipoprotein(a) Guidance Score. Den verwenden wir auch immer dann, wenn Patienten eher jünger sind, also gar nicht im Score, vielleicht im Score 2 enthalten werden. Und wenn wir auf der anderen Seite ein hohes Lipoprotein A haben, dann gehen wir eher zu dem über, weil der das Lipoprotein A halt mit berücksichtigt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist erstmal wichtig, das Risiko abzuschätzen. Das ist auch in den Präventionsleitlinien letztlich der erste Schritt, die Empfehlung, Risiko bestimmen, Risiko abschätzen. Und dann mit dem Patienten entsprechend der Risiko Gruppe die Zielwerte definieren. Für die Dyslipidemien ist es so, dass bei niedrigem Risiko man ein LDL-Cholesterin sich wünscht von unter 116 Milligramm pro Deziliter, bei moderatem Risiko unter 100 Milligramm pro Deziliter, bei hohem Risiko unter 70 Milligramm pro Deziliter und ein sehr hohes Risiko dann entsprechend unter 55. Das wäre dann so ein ASCVD-Äquivalent, also ein Äquivalent für eine Atherosklerose. Und ganz interessant ist auch noch, dass es auch in den neuen Leitlinien neben dieser Empfehlung zum Score, wenn wir Patienten haben, die ein sehr hohes Risiko haben, vielleicht schon eine ASCVD, also eine atherosklerotische Erkrankung, und in kurzer Zeit sehr viele Events haben, dann gibt es jetzt auch eine Sonderrisikogruppe, die heißt extrem hohes Risiko. Da soll das LDL-Cholesterin dann tatsächlich sogar versucht werden, unter 40 Milligramm pro Deziliter einzuteilen oder einzustellen.
Ja, das ist dann ja auch mehr oder weniger leicht oder schwer. Da können wir gleich vielleicht nochmal bei den Therapien und den Therapieprinzipien nochmal drauf eingehen. Was ich jetzt vielleicht dich grundsätzlich fragen wollte, habe ich mich immer schon gefragt. Wir wissen, je niedriger das LDL ist, desto weniger kardiovaskuläre Endpunkte erreichen wir. Wir wissen also, dass es schon Sinn macht, das Ganze zu senken, aber dann teilen wir die Patienten ein in Risikokategorien, also jemand, der gesund und sportlich ist und das gleiche LDL hat, wird vielleicht nicht behandelt, und ein Patient, der schon einen Herzinfarkt hatte, wird runtergeknüppelt mit seinem LDL. Warum macht das Sinn, das so zu machen und nicht jedem einen LDL von 40 zu wünschen, denn mit anderen Risikofaktoren spielen wir ja auch nicht. Ich sage ja auch nicht, ach so, ich rauche wenigstens nicht und habe keinen Hypertonus, dann kann ich mir den anderen Risikofaktor vielleicht leisten. Oder andersrum, ich habe keine anderen Risikofaktoren, deshalb ist Rauchen für mich nicht so gefährlich. Wieso ist das bei dem LDL in diese Kategorien eingeteilt?
Ja, absolut wichtige Frage. Also wir kämpfen da an verschiedenen Fronten, wenn es um die Zielwerte geht. Wir müssen natürlich, wir haben einmal die biologische, pathophysiologische Sichtweise und Erkenntnisse, die wir gesammelt haben. Da hatten wir ja schon angesprochen, oder hattest du jetzt auch nochmal angesprochen, diese kontinuierliche Zunahme des kardiovaskulären Risikos mit steigendem LDL, das ist eine lineare Beziehung. Und genauso umgekehrt, je niedriger, desto weniger Atherosklerose. Das ist ja auch völlig richtig. Wenn man, da gibt es eine schöne Meta-Analyse, die das auch grafisch darstellt, das ist in den Vorträgen ganz häufig die Einleitung, der Einleitungsslide, sieht man, wenn man sozusagen eine Linie runterzieht auf die Achse, dass statistisch gesehen bei einem LDL-Cholesterin von 70 Milligramm pro Deziliter sozusagen die Nulllinie getroffen wird. Also man davon ausgehen würde, das ist aber rein statistisches errechnetes Spiel, man keine Atherosklerose so richtig fortschreitend entwickeln würde. Je höher das dann ist, desto eher hat man eher Progress, und je niedriger, desto eher hat man das eingefroren oder manchmal auch so einen minimalen Regress, der aber natürlich jetzt nicht visuell immer sichtbar ist. Das heißt, man könnte sich ja vielleicht biologisch, pathophysiologisch zum Beispiel auch auf diesen Wert fokussieren. Auf der anderen Seite ist es so, wir müssen ja auch behandeln nach medizinischer und wissenschaftlicher Evidenz. Und da ist es wichtig, sich die Studienlage anzugucken und auch vor allem natürlich den qualitativ hochwertigen Studien für die Praxis eine Ableitung zu gewinnen. Und das heißt, wir müssen gucken, wie wir mit dem LDL-Cholesterin auf die Lebenszeit gerechnet dann das Risiko absenken können. Und es ist einfach in diesen Studien als Ergebnis häufig so gewesen, dass, und das kann man sich gut vorstellen, je höher das absolute Risiko zum Zeitpunkt der Therapie ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass ich in kurzer Zeit ein erneutes Event erleiden werde. Und in diesen sehr hohen Risikogruppen, beispielsweise Patienten nach Myokardinfarkt, kann ich in Therapiestudien deutlich besser zeigen, dass eine Therapie auch kardiovaskuläre Ereignisse absenkt. In randomisierten, kontrollierten, placebo-kontrollierten Therapiestudien. Das fällt einem natürlich schwieriger, wenn ich bereits anfangen möchte, das bei 20-jährigen Gesunden randomisiert, kontrolliert zu testen, da ich die Eventrate ja kaum auf die nächsten 10 Jahre senken kann, denn ein 20-Jähriger wird ja sehr unwahrscheinlich innerhalb der nächsten 10 Jahre ein kardiovaskuläres Ereignis erleiden. Das heißt, da kann ich keine Unterschiede in kurzer Zeit zeigen. Man müsste also in der Gruppe der Patienten, die scheinbar gesund sind, aber ein erhöhtes Cholesterin haben, sehr, sehr lange Studienzeiträume auflegen, also nicht bis zum 60., 70. Lebensjahr. Und das ist natürlich als prospektiv angelegte Studie kaum umsetzbar über diese Zeiträume, aus verschiedensten Gründen. Und deswegen fällt es natürlich einfacher, bei Patienten, die in diese automatisch hohen Schubladen fallen, das mit Therapiestudien zu zeigen, weil deren basales Risiko zu dem Zeitpunkt einer Studie natürlich schon so hoch ist, dass ich auch in kurzer Zeit nachweisen kann, dass eine Senkung auf den und den Zielwert besser ist. Und letztlich ist das auch für unsere Patientengruppen mit dem sehr hohen Risiko, beispielsweise Patienten mit KHK, genauso letztlich gewesen. In der Improved-Studie konnte man sehen, dass damals noch mit Simvastatin und Ezetimib zusätzlich Patienten unter diesem 55er Zielwert, also unter dem Zielwert von 55 Milligramm pro Deziliter, eine deutlich niedrige Eventrate hatten. Das ist ein Grund dafür, warum auch dieser Zielwert mit vorgeschlagen wird oder empfohlen wird. Und wir wissen aber auch jetzt aus neueren Studien, zuletzt auf dem ACC auch eine Studie vorgestellt, die auch letztlich zu dem gleichen Ergebnis in einem moderneren Kollektiv kam, wo man auch Patienten basal entweder schon eingestellt hatte, waren KHK-Patienten, schon mit den LDL auf circa grob 70 Milligramm pro Deziliter mit verschiedensten Therapien schon eingestellt hatte. Und dann hat man 2 Arme gemacht. Ein Arm Therapie wird so fortgeführt und der zweite Arm Intensivierung der Therapie. Und dann hat man auch jetzt in dieser kürzlichen Studie zeigen können, dass bei diesem sehr hohen Risikokollektiv eine Absenkung unter 55 Milligramm pro Deziliter nochmal die Eventrate gesenkt hat. Und wir können letztlich mit richtiger Evidenz studienbasiert das natürlich in kurzer Zeit besser in diesen Hochrisikokategorien zeigen, dass etwas einen Vorteil hat, während wir das bei Niedrigrisikogruppen und insbesondere bei sehr jungen Patientinnen und Patienten eben nicht in kurzer Zeit zeigen können. Und die Empfehlungen in den Leitlinien basieren natürlich auf Evidenz und die Evidenz gerade basieren auf der Art der Studie, die durchgeführt wird. Aber neben diesen sehr abstrakten und vielleicht theoretischen Gründen, warum Zielwerte überhaupt da sind und warum manche Patienten früher und später behandelt werden, ist vielleicht viel zentraler, dass wir grundsätzlich A, die Möglichkeiten haben, in jedem Alter das LDL eigentlich schon extrem gut auf Normalwerte oder Zielwerte zu bringen. Wir das Wissen haben, aber in der Praxis zeigt sich ja, dass wir weder bei den sehr Hochrisikopatienten noch bei den niedrigen Risikopatienten das wirklich nutzen. Also wir haben die Möglichkeiten, wir haben die biologischen, pathophysiologischen Erkenntnisse, wir haben in den höheren Risikogruppen auch die Therapiestudien, die uns sozusagen schon vorgeben, welche Zielwerte wir erreichen sollen. Wir können das auch mit den Medikamenten, aber Evidenz trifft hier dann häufig noch, insbesondere in Deutschland und Europa, auf die Versorgungsrealität. Und wir haben da keine guten Zahlen. Also wir haben 10 bis 15, vielleicht manchmal auch 20% unserer Patienten trotz des Wissens und der Therapiemöglichkeiten immer noch nur im Zielbereich. Und das, obwohl wir eine ganz andere Wahrnehmung haben, ja.
Dann lass uns vielleicht über die Therapie mal sprechen. Hast ja einige Therapien auch schon genannt. Wenn du jetzt bei einem 50-Jährigen einen LDL bestimmst, der hat keine Risikofaktoren, der hat einen LDL von 150, was würdest du dem dann empfehlen? Der kommt zum Checkup und sagt, ich wollte mal mein LDL wissen, und dann kommt 150 raus und sonst hat er keine Probleme.
Ja, genau. Das ist sozusagen der kleine Albtraum des Lipidologen. Aber mit den Handwerkszeugen, die wir schon angesprochen haben, kann man diesen ein bisschen lösen. Das erste ist erstmal das Risiko bestimmen. Also man würde das Risiko abschätzen, einen Score 2 bestimmen und dann mit dem Patienten besprechen, ob und wie man therapiert. Hat der Patient beispielsweise ein moderates Risiko, das ist sehr häufig in dieser Altersklasse, weil das ja Alter und Geschlecht berücksichtigt, dann würde man ja einen Zielwert von kleiner 100 empfehlen. Und das kann man mit dem Patienten dann natürlich besprechen, weil sonst ein 10-Jahres-Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse entsprechend höher ist, als wenn er die Zielwerte erreicht. Das wäre der erste Schritt, Risiko bestimmen, Zielwerte definieren. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, dann würden wir natürlich das Lipoprotein A bestimmen, um unsere Entscheidung vielleicht sogar noch zu erhärten. Kommt noch ein erhöhtes Lipoprotein A als Modifikator für das kardiovaskuläre Risiko hinzu, dann kann man mit dem Patienten auch nochmal deutlich stärker besprechen, eine medikamentöse Therapie zu initiieren. Und
aber der hat ja jetzt einen Zielwert von 100, sagst du jetzt schon, und das LDL ist 150. Die meisten werden jetzt sagen, ach so, das ist ja nicht so hoch, ich esse jetzt mal ein bisschen weniger Eier, das höre ich so sehr häufig, und nur noch einmal die Woche Pommes. Ist das gut?
Ja, ganz häufiger Punkt. Also eine gesunde, ausgewogene Ernährung bildet immer die Basis für uns, auch in der Prävention oder insbesondere in der Prävention. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Einfluss der Ernährung auf das LDL-Cholesterin zumindest als Parameter viel geringer ist, als wir das häufig seinen Patienten vielleicht mitgeben und selber so einschätzen. In der Regel ist es so, dass wir mit einer Ernährungsumstellung, so, das heißt individuell etwas unterschiedlich, aber zwischen 10% und 20% LDL-Senkung hinkriegen können. Vor allem dann, ganz umgangssprachlich gesprochen, wenn der Patient vorher den ganzen Tag aus der Fritteuse gelebt hat und jetzt seine Ernährung adäquat umstellt, dann kann man sicherlich auch einen größeren Effekt über die Ernährung erzielen, aber in der Regel durchschnittlich 10% bis 20%. Damit hat er bei 150 noch nicht seine Zielwerte erreicht. Also das ist Basismaßnahme, aber wird in vielen, vielen Fällen alleine nicht ausreichend. Für das LDL-Cholesterin überschätzen wir manchmal die Wirkung einer Ernährung. Und zu den Lebensstilmaßnahmen, die du angesprochen hast, gehört auch Bewegung. Das ist sicherlich auch in der Prävention ein großes Problem, wenn wir Patienten vor uns haben. Aber auch der Einfluss von Bewegung auf das LDL-Cholesterin ist je nach Studie gering bis gar nicht vorhanden oder nach Meta-Analyse. Das heißt, das sind Maßnahmen, die wir unseren Patienten nahelegen als Basis der Prävention für Herzgesundheit und für eine längere Lebenserwartung, aber nicht ausschließlich zur LDL-Cholesterinsenkung. Also man würde dem Patienten dann schon eine medikamentöse Therapie sicherlich auch ansprechen und besprechen. Ja.
Ich finde das wichtig, dass du das sagst, weil da ja manchmal auch ein Missverständnis besteht, wenn man sagt, ja, dann machen wir erstmal Lebensstilmaßnahmen und dann wird das LDL nie wieder kontrolliert. Und du sagst ja, der wird das eh nicht erreichen, wenn das nur, selbst wenn es 20% sind bei 150 Milligramm pro Deziliter, dann erreicht er, selbst wenn du es ihm empfiehlst, nicht das Therapieziel. Und man müsste es ja mindestens kontrollieren und dann den nächsten Schritt initiieren. Oder machst du das in einem und sagst, sie erreichen das eh nicht, sie müssen jetzt nicht mehr aus der Fritteuse leben, fand ich sehr gut. Ist natürlich schade, aber das hast du dem Patienten jetzt verboten und kannst ihm ja eigentlich direkt sagen, um dieses Therapieziel, das definiert wurde, zu erreichen, müssen wir ihm jetzt auch noch ein Medikament geben.
Ja, absolut. Also das sind in Teilen einfach Mythen, die es natürlich bei der Cholesterintherapie, warum auch immer, zuhauf gibt. Und ich glaube auch kaum ein Feld ist so umstritten, auch zwischen den Fachgesellschaften, wie die Therapie der Dyslipidämie und der Stellenwert der LDL-Cholesterintherapie. Aber es ist meiner Ansicht nach genau so, wenn ein Patient schon eine ausgewogene Ernährung hat und dann nicht mehr viel Optimierungsbedarf oder Potenzial ist, dann würde ich auch direkt eine medikamentöse Therapie mit ihm besprechen. Wenn er das nochmal probieren möchte, dann kläre ich ihn darüber auf, so wie wir das auch gerade besprochen haben. Aber ich sage auch relativ ehrlich, was er mit Allgemeinmaßnahmen zumindest im Hinblick aufs LDL-Cholesterin erreichen kann und was nicht. Und würde ihm in dem Fall, den du geschildert hast, auch sehr wahrscheinlich zumindest zu einer medikamentösen Therapie zusätzlich auch raten. Absolut. Da muss man mit Mythen manchmal auch aufräumen. Manchmal ist zu diplomatisch, sehr häufig aufräumen. Insbesondere auch, das hast du ja angesprochen, der Klassiker, weniger Eier. Das ist nicht der maßgebliche Faktor für ein hohes LDL-Cholesterin. Es gibt einzelne Fallstudien zu Menschen, die exorbitanten Eierkonsum, wie auch immer, vollziehen und dennoch kein erhöhtes LDL-Cholesterin haben. Und es gibt ganz andere Studien, die, wie gesagt, schon nahelegen, dass man so circa 10-20% über die Absorption über den Gastrointestinaltrakt vom LDL-Cholesterin hat, aber dass der Großteil, 80-90%, eben intrinsische Produktion im Körper sind. Jede Zelle unseres Körpers produziert Cholesterin und das ist auch notwendig, ja, auch als Baustein. Und das ist auch ein sehr häufiger Mythos. Aber die Therapie, die wir dann später initiieren, die senkt die Blut-LDL-Cholesterinspiegel, sodass man mit den Patienten, wenn sie Angst haben, auch sehr häufig stringent besprechen kann und muss, dass das natürlich nicht zu Mangelerscheinungen am LDL-Cholesterin im Körper kommen wird. Und in der Regel ist es ja so, dass auch das Patientenbeispiel, das du jetzt gebracht hast, wir ja ein zu viel an LDL-Cholesterin haben. Aber das ist so ein natürlicher Reflex, den wir Menschen haben, dass wir dann natürlich auch Angst haben, dass wir dann minder versorgt sind. Aber das ist in der Regel nicht der Fall. Also im Kindesalter oder schon intrauterin haben wir sehr, sehr niedrige LDL-Cholesterinspiegel, circa 30-40 Milligramm pro Deziliter, je nachdem, welche Untersuchung man sich anguckt. Und das sind ja Stadien in unserem Leben, wo wir den höchsten Entwicklungssprung haben. Körperwachstum, Reifung von Organen. Und das ist auch ein biologisches Beispiel, das man vielleicht auch erwähnen kann, um zu zeigen, dass wir, wenn wir das LDL-Cholesterin absenken von 150, auf jeden Fall nicht in irgendwelche Mangelerscheinungen kommen. Das sind wirklich Mythen, da muss man viel Zeit investieren. Aber es ist wichtig.
Und dann lass uns doch mal kurz über die Statintherapie sprechen. Du hast das jetzt schon angesprochen, die ist hochwirksam, hast du schon gesagt. Die senkt das LDL relevant und sehr effektiv. Und ich glaube, dass die dann meistens der erste Schritt sind, das liegt ja irgendwie auf der Hand. Trotzdem, und das hast du eben auch schon gesagt, werden Statine in Deutschland irgendwie kritischer diskutiert, auch als anderswo. Das Hauptthema sind da irgendwie die Nebenwirkungen, die da manchmal befürchtet werden. Muskelschmerzen werden da immer wieder vorgeführt. Wie relevant ist das oder wie solide sind diese Zahlen?
Ja, ganz wichtiges Thema und hoch polarisierend, also ohne das jetzt zu bewerten, weil jeder Mensch natürlich seine eigene Meinung auch haben soll und darf und das ist wichtig in der Gesellschaft, ist es natürlich so, dass wir in Deutschland und Europa natürlich von stringenten Zielwerterreichungsdebatten, wo wir noch Potenzial haben, weil wir wenig Zielwerte erreichen, bis hin zur Cholesterinlüge sozusagen ja ein ganzes Spektrum an Meinungen abbilden. Aber es ist schon so, dass es kaum besser und länger untersuchte Medikamente als Statine gibt, dass Statine in der Behandlung grundsätzlich sicher sind, effektiv und auch wirklich extrem gut untersucht sind in mehreren Studien, in mehreren Meta-Analysen konsistent. Also dass das grundsätzlich erstmal die Basistherapie ist, eine sehr gute Basistherapie, mit der man beginnen sollte. Und auf der anderen Seite besteht natürlich aufgrund auch medialer Diskussionen, auf Social Media, ein großes Mythenpotenzial oder aber auch einfach Angst vor Therapien. Das ist ja auch absolut legitim. Aber da ist es umso wichtiger, dass man als Arzt und Behandler klar in der Sprache ist. Ja? Also es kann bei jedem Medikament, das wirkt, auch Nebenwirkungen geben. bei den Statinen am häufigsten in der Sprechstunde angesprochen, natürlich die Myalgien. Aber das tritt deutlich in wissenschaftlichen Arbeiten deutlich seltener auf, als es häufig medial berichtet wird. Man weiß, und da gibt es ja auch solche sogenannten Nocebo-Effekte, man weiß aus verschiedenen Studien, wenn man Patienten, sage ich mal bildlich gesprochen, drei Schächtelchen gibt, wo nicht draufsteht, was drin ist, und die sollen das nacheinander einnehmen, und nur in einer Schachtel wäre ein Statin, und man lässt dann Patienten dokumentieren, wann wie Myalgien auftreten, dann gibt es Patienten, die nur unter Statineinnahme sicherlich Myalgien entwickeln. Das liegt aber wahrscheinlich unter 5% von in der Größenordnung von Patienten, die Statine einnehmen. Und es gibt natürlich dann eine Reihe von Patienten, die auch schon in den Schachteln oder bei Einnahme der Tabletten in den Schachteln Myalgien angeben, die kein Statin enthalten. Solche Studien gibt es auch. Und wichtig ist da einfach nur wahrzunehmen, dass die Patienten Myalgien berichten, dass sie sie subjektiv auch wahrnehmen, aber dass man dann auch explizit besprechen muss, ob es vielleicht nicht auch andere Gründe für Myalgien gibt. Und das ist natürlich ein häufiges Thema in der Sprechstunde, aber grundsätzlich extrem sichere, potente Therapien mit also wirklich sehr gut belegten kardiovaskulären Nutzen und Grundpfeiler in der Lipidtherapie. Und wir haben mittlerweile ja auch modernere Therapien bei den Statinen. Also heutzutage würde man sicherlich eher mit Atorvastatin oder Rosuvastatin in der Therapie beginnen und vielleicht aufgrund auch Interaktions- und Verträglichkeitspotenzial vielleicht weniger mit Simvastatin oder älteren Präparaten. Und damit fährt man in der Regel auch wirklich gut. Aufklärung ist wichtig. Häufig spreche ich das automatisch auch von selbst an. Und wenn dann doch Zweifel bestehen und man dann Unsicherheiten bei den Patienten feststellt, dann muss man halt einfach drauf ansprechen und diese besprechen. Es gibt wirklich also zu diesem Thema eine ganz tolle Analyse aus einem dänischen Register. Die Dänen machen das sehr hervorragend mit Registern. Da hat man einmal untersucht oder man hat statistisch aufgearbeitet die Frequenz und Häufigkeit von Berichterstattung über Statine, die über einen gewissen Zeitraum von 10, 20, 30 Jahren stark zugenommen hat. Und parallel zu dieser Zunahme der Berichterstattung über Statine hat man auch gleichzeitig parallel einen Anstieg der Statinabbruchrate bei Patienten mit dokumentieren können und hat dann dort geguckt, wie das sich auf kardiovaskuläre Ereignisse auswirkt. Und man hat gesehen, dass mit dieser Zunahme der Statinabbrüche tatsächlich auch die Rate an kardiovaskulären Ereignissen deutlich angestiegen ist. Und es ist deshalb einfach wichtig, dass man das mit den Patienten auch kommuniziert. Und der wichtigste Prädiktor dafür, dass eine Statintherapie in diesem Register beendet wurde, war die negative Presse über Statine. Und der wichtigste Prädiktor oder ein wichtiger Prädiktor, dass die Therapie adhärent und persistent fortgeführt wird, war eine positive Berichterstattung über Statine. Aber noch viel wichtiger war, und das ist ja schon fast traurig, stärkster Prädiktor war ein akutes kardiovaskuläres Ereignis. Also wenn der Patient auf dem Kathetertisch liegt, dann ist die Adhärenz und Persistenz danach zumindest kurzzeitig extrem hoch.
Ja, also ich glaube, es kommt so ein bisschen raus, wir brauchen eine Adhärenz bei den Patienten natürlich und eine gute Berichterstattung. Und wir brauchen auch eine gute Adhärenz bei den Verordnern, bei denen auch häufig Widerstände vielleicht zu finden sind. Du hattest es eben schon erwähnt, es gibt über die Statine hinaus natürlich dort noch weitere medikamentöse Therapien. Was muss man da dazu wissen?
Genau, also wir haben als Basis die Statintherapie. Danach wird sicherlich sehr häufig, wenn Zielwerte nicht erreicht werden oder aus verschiedenen Gründen die Dosis nicht weiter gesteigert werden kann, als nächste Stufe beispielsweise Substanzen wie Ezetimib zum Einsatz kommen, die so letztlich den Anschlusspunkt haben, den wir über die Cholesterinaufnahme aus der Nahrung haben, also diese 10-20%, die letztlich über die Ernährung auf die Spiegel im Blut haben, die würden damit adressiert werden. Das wäre die zweite Stufe in der Cholesterintherapie. Und wenn dann weiterhin Zielwerte nicht erreicht werden, dann haben wir mit der Bembiduinsäure einen weiteren Player, den wir mittlerweile nutzen können, der auch ebenfalls die Cholesterinwerte im Blut absenkt, alleine so auch circa 18-20%. Gemeinsam mit Ezetimib sind wir so bei 40% vom Ausgangswertsenkung. Und als vierte Klasse an Medikamenten haben wir die sogenannten PCSK9 modulierenden Therapien. Also man kann letztlich zusammenfassen, mit einer Statintherapie ausdosiert, hochpotent, moderne Klasse, kriegt man wahrscheinlich so 50% Senkung vom Ausgangswert hin, nimmt man Ezetimib dazu, sonst nochmal 10% mehr, dann kommen wir auf 60% Senkung vom Ausgangswert. Mit Bendamustine-Säure noch on top wäre man nochmal mit 10-18% Senkung dabei. Und PCSK9-Inhibitoren können per se von sich aus auch grundsätzlich eine Halbierung der Werte erreichen. Also wir haben die Fantastic Four der Lipidologie letztlich vor uns, mit denen wir eigentlich einen Großteil unserer Patienten gut auf Ziel kriegen sollten. Und für die Patienten, die Statine dann wirklich nicht vertragen, da ist sozusagen die Kombination aus Bermuduinsäure und Ezetimib tatsächlich eine sehr gute Alternative, weil Bermuduinsäure als Prodrug sozusagen inaktiv im Körper aufgenommen wird und selektiv im Körper aktiviert werden muss und es wird nicht in der Muskulatur aktiviert. Deswegen hat es in Studien zumindest keine höhere Myalgierate als Placebo. Also gerade für die statinintoleranten Patienten wäre Bermuduinsäure mit Ezetimib in Kombination sicherlich mit so 40-50%iger Senkung eine gute Alternative. Und PCSK9-Inhibitoren sowieso, also auch nochmal eine Halbierung der Werte. Aber da steht die Verordnungsfähigkeit natürlich nur für gewisse Patientengruppen zur Verfügung.
Ja, ich finde, PCSK9-Hämmer sind ja vielleicht die beeindruckendsten Kandidaten in diesem Spiel. Kannst du vielleicht nochmal kurz erläutern, was die machen und warum du eben gesagt hast, das steht nur ein paar Patienten zur Verfügung? Also was ist da die Zielgruppe? Welche Patienten kriegen das bei dir?
Genau, also bei den PCSK9-Inhibitoren haben wir letztlich zwei große Gruppen und aktuell drei verschiedene Präparate zur Verfügung. Die klassischen PCSK9-Inhibitoren, also Antikörpertherapien, Antikörper gegen PCSK9 auf der einen Seite und dann eine siRNA, die letztlich die Produktion von PCSK9 blockiert. Und letztlich ist es so, dass PCSK9 wie ein Chaperone ähnlich für die Stabilisierung des LDL-Rezeptors zuständig ist und oder für den Einschränkung für den Abbau zuständig ist. Und wenn man das blockiert, hat man länger seine LDL-Rezeptoren an der Oberfläche, die das LDL letztlich aus dem Blut fischen, ganz bildlich gesprochen. Und mit diesen zwei großen Gruppen, siRNA und Antikörpertherapie, lassen sich wirklich extrem gute, potente LDL-Senkungen erzielen. Auch sehr gut verträglich, auch insbesondere für das Stichwort Myalgien, kaum mehr als Placebo im Vergleich. Und auch, wenn man so Fallberichte anguckt, bei Patienten mit vorbekannten Muskelerkrankungen gut einsetzbar. Also sehr hochpotente Therapien, aber, und das ist auch immer eine Seite der Medaille, noch vergleichsweise oder verglichen mit den oralen Therapien natürlich sehr teuer. Jahrestherapiekosten sicherlich so zwischen 3.000 und 6.000 Euro, je nach Präparat, Anwendungshäufigkeit und Preisstabilität, aber verglichen jetzt mit einer Statintherapie deutlich, deutlich höher. Und wann können wir sie einsetzen? Verordnungsfähig zulasten der gesetzlichen Krankenkasse. Vereinfacht gesprochen sind es zwei Gruppen. Das sind entweder Patienten mit genetisch gesicherter familiärer Hypercholesterinämie, die unter den ausgeschöpften oralen Therapien und diätetischen Maßnahmen ihre Zielwerte nicht erreichen. Oder Patienten mit einer Atherosklerose, die unter ausgeschöpfter oraler Therapie und diätetischer Maßnahmen über 12 Monate ebenfalls ihre Zielwerte nicht erreichen. Also diese zwei Gruppen, FH und etablierte Atherosklerose, insbesondere nach kardiovaskulären Ereignissen, wenn da die Therapien ausgeschöpft sind und Zielwerte nicht erreicht werden unter auch diätetischer Maßnahmen. Und wir haben ja schon mal paradoxerweise über den Effekt einer Diät in Anführungsstrichen auf die LDL-C-Werte gesprochen. Das ist ja eingeschränkt, aber es ist halt ein Kriterium. Das muss man dokumentieren. Und dann kann man zu dieser Substanzklasse auch zulasten der GKV greifen. Bei den privaten Krankenversicherungen haben wir den Eindruck, also das muss man nicht machen, aber wir versuchen das als Patientenservice zumindest zu machen. Bei den Privatpatienten versuchen wir vorher einen Antrag zu schreiben, der ähnlich einem Arztbrief ist und wo wir dem Patienten diesen mitgeben, worin erläutert ist, warum diese Substanzklasse notwendig ist. Und dann reicht er das bei der Krankenkasse ein. Und wenn er Kostenübernahme hat, das, also wie gesagt, das muss man nicht bei Privatpatienten machen, aber wir machen das der Sicherheit halber für ihn, dann ist das auch wird das auch sehr häufig genehmigt. Und hier hat man auch noch, zumindest aus der Erfahrung heraus, auch mehr Spielraum außerhalb dieser GKV-Kriterien.
Ich würde gerne nochmal auf das LPA zurückkommen, was du eben angesprochen hattest. Ist ja anscheinend auch ein Risikomodifikator. Und gibt es da auch ein Medikament für? Kann man das auch senken?
Genau, also sagen wir mal so, zumindest wenn man jetzt aktuell einen Patienten mit sehr hohem Lipoprotein-A-Spiegel hat, wo man das gerne senken würde, dann gäbe es natürlich jetzt noch nichts, was verordnungsfähig ist. Es laufen große Studien, wo wir alle gespannt auf die Ergebnisse warten, die LPA-reduzierende Substanzen als Therapiestudie testen. Das heißt, aktuell haben wir das nur im Rahmen von Studien. Da haben wir Substanzen, die das LPA senken, aber das Wichtige an diesen Therapiestudien, deswegen warten alle darauf, ist ja, dass gezeigt werden muss, dass wir durch die Senkung des LPAs auch eine Senkung der kardiovaskulären Ereignisse erzielen können. Denn wir wissen zumindest aus randomisierten, kontrollierten Studien das ja noch nicht, obwohl wir wissen, dass das mit steigendem LPA auch das kardiovaskuläre Risiko steigt. Aber eine Therapie muss halt auch immer beweisen, dass sie nicht nur Blutwerte absenkt, sondern eben auch kardiovaskuläre Ereignisse. Da hat man, glaube ich, auch in der Vergangenheit draus gelernt. Da gab es ja auch Substanzen, die das HDL erhöhen wollten, sollten, die nicht zumindest auf Endpunkte überzeugen konnten, sodass man das zumindest noch abwarten muss. Aber es gibt diese Substanzen, sie senken sehr gut den LPA-Spiegel. Jetzt müssen wir einfach abwarten, ob die kardiovaskulären Ereignisse dann auch in diesen Studien abgesenkt werden.
Ja, super. Ich glaube, wir haben einen riesen Bogen gespannt, jetzt vom Risiko bis hin zu den verschiedenen Therapien und auch ausstehenden Therapien. Wir kommen zu unseren Schlussrunden und die erste Runde ist nochmal kurze Fragen, kurze Antworten. Legen wir jetzt mit los. Was hättest du lieber, ein LDL von 150 oder ein LPA von 300?
Keins von beiden. Also, tatsächlich schwierige Entscheidung. Ich würde am liebsten keins von beiden machen. Beide sind extrem relevant. Ist einfach so.
Okay. Es gibt randomisierte Studien zu Walnüssen und LDL-Senkung. Das hast du jetzt eben komischerweise gar nicht erwähnt. Würdest du deinen Patienten das empfehlen?
Also nicht als alleinige und primäre Therapie, nein. Also wie gesagt, Thema Ernährung hatten wir angesprochen. Man kann das mit nutzen, aber praktisch gesehen, wir hatten das mit dem 150er LDL, man wird die Patienten damit alleine nicht ins Ziel bekommen.
Okay. So, dieser 50-Jährige, den wir eben angefangen haben zu behandeln mit dem Statin, der sagt dir jetzt, er hat Muskelschmerzen, nachdem du das Statin angesetzt hast. Machst du dann neues Statin oder Statin absetzen, anderes Präparat oder sprichst du erstmal mit dem?
Ich wechsle in der Regel aus also pragmatischen Gründen das Statin zunächst. Wir haben Atorvastatin und Rosuvastatin, sehr modern, potent. Ich würde hin und her wechseln, je nachdem, welches gerade angefangen wurde, weil es auch sehr häufig so ist, dass eines vielleicht vertragen wird und das andere nicht. Auch unterschiedliche Metabolisierung, Stichwort Zypenzym. Ich würde erstmal auf das andere Statin noch umstellen.
Okay. Und Frühstücksei nach Myokardinfarkt, ja oder nein?
Ist absolut möglich. Alles in Maßen.
Okay, super. Am Ende frage ich alle Gäste danach ihren drei Do's und Don'ts. Und deshalb würde ich dich gerne auch fragen, was sind deine Do's und Don'ts für die Hyperlipidemien?
Do's auf jeden Fall Risiko bestimmen, abschätzen, Zielwerte festlegen. Und nicht mit der medikamentösen Therapie zögern, insbesondere weil wir mit den Fantastic Four der Lipidtherapie mindestens genauso gute Therapien haben, wie wir sie vielleicht auch in der Herzinsuffizienz haben und Ausfallfähigkeit. Das wären auf jeden Fall meine Do's. Meine Don'ts wären, ich bin vielleicht bei manchen Gruppen unbeliebt, aber Supplements. Supplements sind in den Leitlinien mit Klasse 3 nicht empfohlen, sollten nicht gemacht werden. Und zu viel Social Media und Mythen helfen uns bei den Dyslipidemien auch nicht. Das wären für mich die Don'ts.
Ja, sehr wichtig. Und ich glaube, man muss nochmal unterstreichen, es wird zu selten dann auch die Therapie begonnen und auch nicht nachgehakt. Und diese Zielwerte nützen natürlich auch nur, wenn man das Ziel im Auge behält und nicht, wenn man es nie wieder kontrolliert. Das kann man vielleicht auch sagen.
Absolut. Wir müssen als Behandler tatsächlich da wirklich sehr aufmerksam sein. Wir wissen, dass nach einem Jahr, und das ist so ein bisschen, soll kein trauriges Schlusswort sein, aber ein motivierendes.
Bitte nicht.
Wir wissen, dass Patienten, wenn sie aus unserer Praxis raus sind, statistisch gesehen, egal um welche Therapie es geht, nach einem Jahr nimmt vielleicht noch ein Drittel oder ein Viertel ihre Lipidsenker. Und da sind wir gefordert. Immer wieder mit den Patienten ins Gespräch gehen, zwischendurch auch Kontrollen machen. Man sieht, wenn jemand seine Lipidtherapie nicht mehr nimmt, nämlich anhand der gestiegenen LDL-Cholesterinspiegel. Das kann man sehr gut sehen. Das ist keine Resistenz. Das ist in der Regel fehlende Adherenz. Und wenn man das mit dem Patienten offen und ehrlich bespricht, bei denen das ein Problem ist, dann könnten wir es schaffen, sicherlich auch 60%, 70% oder 80% unserer Patienten in die Zielwerte zu bringen. Das haben wir bei uns in der Ambulanz auch zumindest als Benchmarking so beobachten können, dass man schon mit den 4 Therapien, die man hat, 60%, 70% in der Realität, im Versorgungsalltag hinkriegen kann.
Okay, toll. Badan, das war jetzt nicht unbedingt ein Gewinnerthema mit Prävention, aber das hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Man hat gesehen, erstens, dass du dich damit sehr gut auskennst und dass es so viel für die Patienten zu gewinnen gibt, wenn wir uns diesem Thema ein bisschen besser nähern. Also vielen Dank, dass du hier dabei warst heute.
Geil, ganz lieben Dank für die Einladung. Und wie gesagt, Prävention und Lipidtherapie ist nicht mehr der alte Schuh von damals. Es ist wirklich ein modernes Thema und ja, hat mich super gefreut, dass wir darüber sprechen konnten.
Ja, und beim CardioBeat-Podcast steigen wir in der nächsten Folge in höhere Sphären auf. Es geht um Flugmedizin und da freue ich mich einen ganz speziellen Gast, einen Kollegen, Dr. Stefan Wallmeier, der mir von seinen medizinischen Notfalltrainings berichten wird, sicherlich, und von spannenden Einsätzen in der Flugmedizin. Ich glaube, das wird eine spannende Folge. Ich freue mich, wenn Sie auch wieder dabei sind bei CardioBeat, der Cardio-Podcast.
Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.